Zum heutigen Sonntag Invocavit, zu Deutsch, er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Zu diesem Sonntag ist uns die Epistel gegeben aus dem Jakobusbrief. Und dort heißt es im ersten Kapitel von Vers 12 ab: Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und selbst versucht niemand, sondern ein jeglicher wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod. Irrt euch nicht, liebe Brüder. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei welchem ist keine Veränderung noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Er hat uns geschaffen nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, auf dass wir wären Erstlinge seiner Kreaturen. Amen. Alexamenus hat er geheißen, so wie heute einer Alexander oder Alex heißt, liebe Gemeinde. Seine Geschichte lässt sich aufgrund der archäologischen Ausgrabungen auf dem römischen Palatin glaubwürdig zusammenreimen. Weil der Sklavenjunge überdurchschnittliche Begabung zeigte, wurde er als Stipendiat auf das Internat nach Rom geschickt, um dort für königliche Dienste ausgebildet zu werden. Und gleich am ersten Tag seiner Ankunft ließ er sich auch von einer übermütigen Schülerbande nicht abhalten, sein Abendgebet zu verrichten. Prompt wurde dieses Kuriosum belächelt und befragt: Was, du betest? Zu wem betest du? Zu Jupiter, zu Merkur, zu Venus? Zu Jesus, sagte der junge, getaufte Christ. Wisst ihr, zu Jesus, der in Bethlehem geboren, der in Nazareth aufgewachsen, der in Kapernaum gepredigt, der in Bethanien Wunder getan, der in Jerusalem verurteilt und gekreuzigt wurde. Aber so weit kam er mit seiner Antwort, weil dann alles in einem schallenden Hohngelächter unterging. Was? Zu einem Juden betest du, zu einem Verurteilten, zu einem Gekreuzigten, das ist doch ein Witz. Und am anderen Morgen hatte er die Quittung. Tief in die Wand hineingekratzt war eine Kreuzesgestalt mit einem Eselskopf, daneben ein betender Junge und darunter die Unterschrift in deutscher Sprache übersetzt: Alexamenus betet seinen Gott an. Diese Wandkritzelei, übrigens die älteste Kreuzesdarstellung aus der Geschichte, die wir kennen, stempelte ihn und alle Christen als Esel ab. Wahrlich, kein leichter Einstand. Man kann sich schönere Tage vorstellen. Als Esel will sich keiner gerne schimpfen lassen. Wenn dieser junge Mann trotzdem bei der Sache geblieben ist, so sicher deshalb, weil er bei der Gemeinde blieb. In freien Stunden stahl er sich davon, lief durch die Stadt unbeeindruckt von Tempelsäulen und Triumphbögen bis zu jener Treppe, die hinunterführte. Und dort unten in der Katakombe, dort mischte er sich unter jenes armselige Häuflein von Bedrückten und Unfreien und Armen, die sich besonders an das Wort Jesu hielten: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Dort unten in der Untergrundkirche hörte er jene Predigten, die uns im Jakobusbrief überliefert sind. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Dort in der verfolgten Gemeinde entdeckte er jene ganz andere Wandkritzelei, die als Geheimzeichen aus dem ersten Jahrhundert zu uns kommt, nämlich ein Fisch. Doch, ein Fisch. Sicher ist es einmal als Ideogramm entstanden, als Schriftzeichen, denn das griechische Wort Fisch ist die Abkürzung für Jesus Christus, Christus, Gottes Sohn, Heiland. Aber daraus wurde das Ideogramm, das Bildzeichen, das diesen ersten Christen den Weg zu ihren Gebetsversammlungen und Gebetsstätten gewiesen hat. Und schließlich entwickelte sich daraus dieses Monogramm der Christen überhaupt. Dieses Monogramm derer, die sich an diesen Herrn hielten, Jesus Christus, Herr. So wie es heute dieses Zeichen noch auf Taufschalen, auf Bildnissen, auf Kreuzen oder Kirchentüren zu sehen ist. Alexamenos lernte nicht Esel, sondern Fisch. Nicht Dummheit, sondern Klugheit. Nicht Verhöhnung, sondern Krönung. Und so heißt es, denn der, der die Anfechtung erduldet, wird die Krone des Lebens empfangen. Alexamenos lebte im Zeichen des Fisches. Jakobus lebte im Zeichen des Fisches. Petrus lebte im Zeichen des Fisches. Origenes, Luther, Oettinger, sie alle lebten im Zeichen des Fisches. Bis heute, wir alle leben im Zeichen des Fisches. Nicht im astrologischen Tierkreiszeichen, das uns nichts zu sagen hat, sondern im theologischen Bildzeichen, das uns alle sagt. Jesus Christus, Sohn Gottes, Heiland. Gestatten Sie mir die Aussagen dieses heutigen Textes an dieser urchristlichen Symbolik transparent zu machen. Zum Ersten. Der Fisch im Wasser. Dort ist sein Element. Er kann sich nicht auf der Wiese räkeln. Er kann nicht durch den Wald spazieren. Er kann erst recht nicht durch die Lüfte schweben. Er muss in sein Element. Erst dort kann er atmen. Erst dort kann er existieren. Erst dort kann er leben. Der Fisch muss ins Wasser. Nicht in ein trübes Abwasser, sondern in klares Quellwasser. Aus unseren Kanalisationsröhren der Städte werden oft genug Giftstoffe eingeleitet, die ein großes Fischsterben verursachen. Aber in jenem klaren Quellwasser, das nach Psalm 36 aus der Quelle des Lebens sprudelt und von oben nach unten zu uns kommt, dort ist Leben möglich. Dort ist Leben möglich. Dort ist nicht nur für den Fisch, dort ist eben für den Menschen auch Leben möglich. Wir halten es nicht aus in irgendwelchen Dingen. Wir können nicht auf der grünen Wiese unseren christlichen Gedanken nachgehen. Wir können nicht nur im Wald und auf der Heide irgendwie die Natur anbeten. Wir können doch nicht nur irgendwo träumen und fromme Luftschlösser bauen. Nein, der Mensch muss in sein Element. Erst dort kann er leben, erst dort kann er atmen, erst dort kann er existieren. Der Mensch muss in Gott hinein, so wie der Fisch ins Wasser. Dort muss der Mensch hinein, nicht in die Ergüsse aus unseren Herzen und aus unseren Köpfen, wo oft genug Menschen daran sterben. Nein, in dieses lebendige Wasser, das eben aus der Quelle Gottes zu uns kommt, von oben herab, dort und nur dort ist Leben möglich. Das meint doch eben dieser Jakobus, wenn er sagt, alle gute Gabe, alle vollkommene Gabe kommt von oben herab. Denken Sie zum Beispiel an die Gabe der Liebe. In der Familie entdecken Sie sie nicht mehr, sei der Mann oder die Frau eigene Wege geht. Im Geschäft sehen Sie sie nicht mehr, seit jeder den anderen an die Wand spielt. In dieser Welt sehen Sie sie nicht mehr, seit dort Terror und Krieg grausam eskalieren. Entdecken Sie doch die Quelle des Lebens. Aus ihr sprudelt die gute Gabe der Liebe Jesu. Oder denken Sie an die Gabe des Trostes. Sie haben den Mann oder die Frau oder das Kind verloren. Auf dem Grab ist noch ein frischer Kranz. Einsam gewordenes Leben ist unendlich schweres Leben. entdecken sie die Quelle des Lebens. Aus ihr sprudelt die gute Gabe des Trostes Jesu. Oder denken sie an die Gabe der Vergebung. Ihre Familie ist ein einziger Scherbenhaufen. Jeder wirft dem anderen die Schuld vor die Füße. Entdecken sie die Quelle des Lebens. Aus ihr sprudelt die gute Gabe der Vergebung Jesu. Oder denken sie an die Hoffnung. Arbeitslose sind unter uns, die gefeuert wurden. Kranke sind unter uns, denen Medikamente nicht mehr helfen können. Verzweifelte sind unter uns, die alles nur noch schwarz in schwarz sehen. Entdecken sie die Quelle des Lebens. Aus ihr sprudelt die gute Gabe der Hoffnung. Es gibt gar keine gute Gabe, die nicht aus dieser Quelle stammt. Es gibt gar keine vollkommene Gabe, die nicht von oben herab zu uns kommt. Es ist dieser Strom aus der Quelle Gottes, der unser Element bildet und in den wir hinein müssen, so wie der Fisch ins Wasser. Das ist eine. Und das andere, der Fisch am Haken. Dort ist unsere Gefahr. Am Wasser taucht nämlich eine Gestalt auf. Es ist kein harmloser Spaziergänger, der den Fischen zusieht, sondern ein versierter Ufergänger, der es auf die Fische abgesehen hat. Der Mann ist ein Angler. Fischfang ist sein Interesse. An gefangenen Forellen hat er seinen Spaß. Natürlich weiß er, wie man das macht. Schließlich ist er Fachmann. Er lockt nicht oder er erteilt gar irgendwelche Befehle. Nun aber raus aus dem Wasser und rein in den Eimer. Er weiß sehr wohl, Fische werden nicht gerufen, sondern geködert. Und deshalb hat er eine ganze Büchse voll Dingen, die ganze Büchse voll Köder, die er an seiner Angelschnur befestigt. Und je nach Lage der Dinge tut er das. Einmal versucht er es mit der künstlichen Fliege, dann mit einem Blinker, dann mit einer Müllkoppel oder einem Rotauge. Und jedes Mal gerät der Fisch in größte Versuchung. Er wird angelockt, er umkreist den Köder und er schnappt zu. Dann ist er fest am Haken, dann ist er fest in der Hand des Anglers, dann ist er verloren. Der Fisch am Haken, dort ist seine Gefahr, auch unsere. Am lebendigen Wasser, nicht am toten Teich, am lebendigen Wasser taucht eine Gestalt auf. Es ist nicht ein armer Teufel, der mit Pferdefuß und Schwefelgestank alles zum Teufel jagt, sondern der Teufel Gottes, wie Martin Luther zu sagen pflegte, der es als abgefallenes Geschöpf, es auf die Geschöpfe abgesehen hat. Menschenfang ist sein Interesse. An gefangenen Leuten hat er seinen Spaß. Der Satan ist ein Angler. Natürlich weiß er, wie man das macht. Er ruft nicht wie ein Tyrann oder lockt nicht wie ein Vogel. Menschen werden nicht gerufen, sondern geködert. Und deshalb hat er ein ganzes Arsenal von Dingen, die er uns vor die Nase hält. Bei Kain war es die Eifersucht, die ihn übermannte. Bei Achan war es eine Stange Gold, der er nicht widerstehen konnte. Bei Simson war es eine Frau, die ihm in die Augen stach. Bei Absalom war es eine Königskrone, die er sich so sehnlichst wünschte. Was ist es bei uns? Welcher Köter wird uns vor die Augen gehängt? Wie werden wir aus dem Lebenswasser gefischt? Mit einem Grundstück, einem Auto, einem Haus oder einem flotten Freund, der Frau des Nachbarn oder dem Chef sogar, vielleicht nur mit einem Buch, einem Film, einem Videoband. Der Versucher kennt uns bestens. Der Teufel ist ein glänzender Psychologe. Dieser Affe Gottes beherrscht alle Tricks. Deshalb wird jeder von einer ganz spezifischen Sache angelockt. Und man umkreist sie bei Tag und Nacht mit seinen Gedanken. Man gerät in höchste Versuchung und einmal schnappt man zu. Dann ist man am Haken des Teufels. Dann ist man fest in seiner Hand. Er mag noch einmal Leine geben und uns einige Züge machen lassen. Aber eines Tages zieht er uns heraus aus dem Lebenselement ins Todeselement. Lust, Begierde, Sünde, Tod. Mit diesen Stichworten bezeichnet der Apostel dieses schreckliche Geschehen. Irret euch nicht, liebe Brüder. Der Mensch am Haken, dort ist unsere Gefahr. Aber auch ein drittes ist aus dem Jakobusbrief zu entheben, nämlich der Fisch im Netz. Dort ist seine Rettung. Ich erinnere mich an das sogenannte Abfischen auf dem Itzelberger See, der zu meiner früheren Gemeinde gehörte, innerhalb meiner Parochie lag. Und dort vor Weihnachten kam der Fischwasserbesitzer, um die größer gewordenen Fische in einen anderen See zu bringen. Er ging ins Dorf, dingte ein paar Leute, die mit ihm diese Arbeit tun sollten. Dann zogen sie gemeinsam das große Schleppnetz durch das Wasser und fischten ein. Und wer sich nicht einfischen ließ und wer durch die Maschen schlüpfte, der war kein freier Fisch, sondern ein gefundenes Fressen für die Angler, die erst recht jetzt, ihrem Hobby frönen durften. Der Fisch im Netz, der war gerettet. Ob das nicht ein Bild für das Letzte dieses Textes sein könnte? Dieser Gott will uns nicht nur mit allen guten Gaben versorgen, sondern uns auch einen guten Ort besorgen, an dem wir weiterleben, ewig leben können. Und deshalb schickt er an Weihnachten seinen Sohn auf diese Erde. Und der geht ins Dorf und ruft sich den Andreas und Jakobus und Johannes und Judas und sagt, folget mir nach, ich will euch zum Menschenfischern machen. Und erstaunlicherweise lassen sie alles stehen und liegen und packen an. Und dann ziehen sie gemeinsam das große Netz Gottes durch den Strom der Zeit. Weil sie nicht fertig wurden, langten andere zu. Immer gab es Handlanger, die sich für diesen Dienst bereithielten. Und die sich einfangen ließen, die wussten's. Der zieht uns in die richtige Richtung. Der versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Bei ihm sind wir außerhalb der Gefahr. Jesus Christus, Sohn Gottes Heiland, der allein ist unsere Rettung. Liebe Freunde, ich denke, heute Morgen geht dieses große Netz wieder durch unsere Kirche. Wollen wir ihm nur die Kinder übergeben, die wir nachher zur Taufe bringen? Wollen wir uns nur leicht berühren lassen und unsere vermeintliche Freiheit behalten? Oder wollen wir nur zusehen, wie andere dort gefangen werden? Jakobus gratuliert dem, so steht es hier. Er gratuliert dem, der diesem Jesus Christus, der diesem Heiland, der diesem Herrn ins Netz geht. Bei ihm sind wir bewahrt in Zeit und Ewigkeit. Amen.